Wem gehört die Bahn? Eine Abrechnung nach 25 Jahren Bahnreform. Ein Feature von Thilo Schmidt.
Es gehört ein wenig Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie viel Betrieb einst war hier auf dem kleinen Bahnhof im kleinen Milmersdorf in der Uckermark, 60 Kilometer nördlich von Berlin. Zwei der Gleise sind blank, sie scheinen gelegentlich noch befahren zu werden. Aber die 4, 5 Gütergleise liegen im Dornröschenschlaf. Bäume wachsen zwischen den Schwellen hindurch. Klaus-Christian Arndt, der Bürgermeister von Milmersdorf, erinnert sich noch gut daran, wie hier den ganzen Tag Güterwagen rangiert wurden.
Wir hatten in Milmersdorf ein Betonwerk und Kiesproduktion. Also hier wurde Kies abgebaut und auch woanders mit der Bahn hin transportiert. Und Zement ist hierher gebracht worden, um die Betonplatten für den Wohnungsbau zu produzieren. Hier in Milmersdorf haben im Betonwerk über 500 Menschen Arbeit gehabt. Also eine große Bedeutung. Und da ist hier wirklich dann manchmal sind wir nicht über den Bahnübergang gekommen. Also totaler Betrieb gewesen.
Die Bahnstrecke führt von Templin nach Eberswalde. Nur, es fährt kein Zug mehr in Milmersdorf. Der Zugverkehr auf dem Abschnitt zwischen Templin und Joachimsthal wurde 2006 vom Land Brandenburg abbestellt. Nun enden die kleinen Dieseltriebzüge auf halber Strecke in Joachimsthal. Milmersdorf ist seitdem vom Bahnverkehr abgeschnitten. Und das, obwohl die Bahnstrecke 2004, 2 Jahre zuvor, erst grundlegend saniert worden war. Für eine Millionensumme.
Also hier ist das Gleisbett erneuert worden zwischen Joachimsthal und Templin. Und von daher haben wir gedacht, ja, ist ja eine Sicherung für diese Strecke. Und nach dem Fertigstellen der Baumaßnahme wird der Zugverkehr abbestellt. Also war für uns total unverständlich.
Jahrelang, von Anfang an, gingen die Bürgermeister entlang der Strecke auf die Barrikaden, schmiedeten immer wieder Pläne zur Rettung der Strecke. Jetzt, nach 12 Jahren, endlich der Erfolg. Die Züge werden wieder von Joachimsthal nach Templin verlängert. Die Anrainerkommunen und das Land konnten sich einigen. Allerdings, die Kommunen müssen den Zugverkehr teilweise selbst zahlen.
Die Schwierigkeit ist so, dass wir als, sag ich mal, der kleinere Partner Amt Gerswalde schon mal gucken mussten, wie viel wird uns das denn im Gemeindehaushalt kosten. Da muss man immer gucken. Also wir sind jetzt mit einer Summe von maximal 5.000 € im Jahr, haben wir beschlossen, können wir dann zugeben. Das ist für uns schon eine ziemliche Summe.
5.000 € ist zwar nur ein kleiner Teil der Kosten, aber es ist viel für eine Gemeinde mit 1.500 Einwohnern. Vor allem, weil eigentlich das Land für die Bestellung und die Bezahlung des Schienenverkehrs zuständig ist und dafür auch Gelder, die sogenannten Regionalisierungsmittel, vom Bund erhält. Im alten, etwas heruntergekommenen Bahnhofsgebäude brennt Licht. Im Erdgeschoss befindet sich das elektromechanische Stellwerk von 1912, Bauart Siemens und Halske. Hier wacht heute tatsächlich ein Fahrdienstleiter, denn gleich soll tatsächlich ein Güterzug durch Milmersdorf kommen.
Wann kommt er denn? Wissen Sie schon?
In einer halben Stunde. Habe ich mich schon erkundigt, weil 33 wäre eigentlich gewesen die Durchfahrt, aber eine halbe Stunde später kommt er.
Der Fahrdienstleiter sagt, er habe das Stellwerk schon die ganze Nacht besetzt gehalten. Wegen einer Streckensperrung in Berlin würden Güterzüge über diese kleine Nebenstrecke umgeleitet.
3 Züge heute Nacht und 2 in der Früh, 5.
Trotz der Sanierung und obwohl die Strecke offensichtlich noch gebraucht wird, war es 5:12. Die Bahn kündigte 2011 an, sich von der Strecke trennen zu wollen und die Landesregierung beabsichtigte die Stilllegung, sogar der gesamten Strecke bis Eberswalde. Und eine halbe Stunde später kommt er tatsächlich, der Kesselwagenzug, mehrere hundert Meter lang, gezogen von einer schweren Diesellokomotive.
Wenn jetzt im Nahverkehr ein Bundesland entscheidet, auf einer bestimmten Strecke wegen der geringen Nachfrage keinen Zugverkehr mehr zu bestellen, dann verbleibt die Strecke erstmal bei uns.
Achim Staus, Konzernsprecher.
Bei der Deutschen Bahn. Aber natürlich verdienen wir dann kein Geld damit und überlegen uns dann schon auch zusammen mit dem Land und dem Bund als unserem Eigentümer, was passiert jetzt mit einer solchen Infrastruktur? Soll man sie vorhalten für spätere Zeiten? Soll man sie abbauen? Soll man ein förmliches Stilllegungsverfahren einleiten?
Mit der Bahnreform 1994 wurden die beiden Staatsbahnen, Bundesbahn und Reichsbahn, in die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft übergeführt. Was in den alten Bundesländern schon in den 70ern und 80ern passierte, kam nun auf den Osten zu. Das zwar marode, aber flächendeckende und dichte Bahnnetz wurde massiv geschrumpft. Ganze Eisenbahnknoten, zum Beispiel Karow in Mecklenburg-Vorpommern, Oder auch Templin in Brandenburg verschwanden von der Landkarte. Vor allem eingleisige Nebenbahnen rechneten sich angeblich nicht mehr. Doch sogar eine zweigleisige Strecke in Sachsen-Anhalt, auf der in den 90ern ICE-Züge mit 160 Stundenkilometern fuhren, wurde 2004 stillgelegt und anschließend abgebaut. Im Zeitraum von 1994 bis 2015 ist das Streckennetz der Bahn um über 6000 Kilometer geschrumpft. Das entspricht 8-mal der Route Berlin-Hamburg.
Die Zahlen sind schon sehr eindrucksvoll,
sagt Achim Staus. Jedoch meint er damit,
dass wir seit der Bahnreform eine Erhöhung des Zugangebots im Nahverkehr von fast 40% haben und die Reisendenzahlen im Nahverkehr seit 1994 um etwa 80% gestiegen sind.
Zweifellos, auch wenn davon dicht besiedeltere Gebiete entlang der großen Korridore stärker profitieren. ICE-Züge erreichen Fahrzeiten, an die man vor Jahrzehnten kaum geglaubt hätte.
Die Strecke von Berlin nach München ist ja ein Riesenerfolg. Nach fast einem Jahr haben wir die Reisendezahlen verdoppelt. Auch das ist gelebter Klimaschutz, denn die Menschen, die jetzt in den Zügen sitzen, sind bisher zum Teil geflogen oder mit dem Auto gefahren und die sind im Zug viel besser aufgehoben.
Die strukturschwachen Gegenden, die auf eine gute Infrastruktur den gleichen Anspruch haben, vielerorts abgehängt. Eine Bahn der zwei Geschwindigkeiten?
Die Zuwachsraten sind enorm, die Frequenzen, die Taktfrequenzen sind deutlich verbessert worden und die Anbindungsqualität ist hervorragend.
Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär und Beauftragter der Bundesregierung für den Schienenverkehr.
Wir können ja nicht mit leeren Zügen überall durch die Gegend fahren, nur damit ein Zug fährt, sondern es müssen auch Passagiere da sein. Und insofern zieht sich die Bahn auch nur da zurück, wo es einfach völlig unwirtschaftlich wäre, eine Bahn zu betreiben.
Sabine Leidig, Bundestagsabgeordnete der Linken, möchte anders rechnen und fordert eine Reform der Bahnreform.
Zum Beispiel, und das ist eigentlich das Zentrale, dass nicht betriebswirtschaftliche Rechnungen das Entscheidende sind dafür, ob sich eine Eisenbahninfrastruktur oder auch ein Bahnangebot lohnt oder nicht, sondern die volkswirtschaftliche Betrachtung. Und tatsächlich ist es so, dass wir eben durch den massiven Ausbau des Straßenverkehrs einen gigantischen volkswirtschaftlichen Schaden haben. Dadurch, dass Unfälle passieren, dadurch, dass Umwelt zerstört wird, dass Flächen verbraucht wird und so weiter. Und man müsste, wenn man wirklich eine Gemeinwohlbetrachtung vornehmen würde, sagen, das muss man dagegen setzen.
Liegt der Fehler im System? Kann eine privatwirtschaftliche Bahn funktionieren? Wo doch öffentlicher Nahverkehr niemals, auch nicht in den Ballungsräumen, ohne Subventionen auskommt? Für Klaus Weselski, den streitbaren Chef der Gewerkschaft der Lokführer, liegt der Fehler vor allem darin, dass die Infrastruktur, also vor allem die Gleise und die Bahnhöfe, betriebswirtschaftlichen Gesetzen unterliegen.
Die Infrastruktur ist Daseinsvorsorge. Die Infrastruktur wird mit hohen Milliardensummen vom Bund, von uns als Steuerzahlern bezuschusst. Und daraus darf man nicht Gewinn erzielen. Das heißt, bei der Bahnprivatisierung muss man eine scharfe Trennung herbeiführen zwischen den Fahrbetrieben. Die sind durchaus wirtschaftlich. Viele Konkurrenten, viele Wettbewerbsunternehmen hier in diesem Land, aus dem Ausland, haben bewiesen, dass sie sich hier ganz wohl fühlen, dass sie gut Geld verdienen mit den entsprechenden Fahrbetrieben. Das gilt keinesfalls für die Infrastruktur.
Dabei hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Mit dem Börsengang der Bahn, der ein erklärtes Ziel der Bundespolitik war. Anfangs sollte sogar die Infrastruktur mit an die Börse. Die Folgen wären kaum vorstellbar. Jedoch, die Kapitalprivatisierung wurde Ende 2008 abgesagt. Nicht, weil die Politik einsichtig wurde, sondern unter dem Eindruck der Finanzkrise. Die Bahn hat trotzdem Federn gelassen.
Die ganzen Sparprogramme, die unter dem Ansatz Kapitalmarkt stattgefunden haben, Mora C, RC 2000, RC 2000 Plus, alles Sparprogramme, wo Gleise abgebaut worden sind, wo Weichen mit dem Schweißbrenner durchgeschnitten worden sind, damit man sie aus den Büchern bringt, die uns heute in der Infrastruktur, nicht alle, aber viele, fehlen, und zwar an entscheidenden Stellen.
Mora C, das Sparprogramm, stand für marktorientiertes Angebot Cargo und kommt nicht, wie man meinen könnte, von Moratorium, also Aufschub oder Stillstand. Unwirtschaftliche Güterbahnhöfe wurden geschlossen, Gleisanschlüsse gekündigt. Kleineren Güterkunden wurde nahegelegt, auf der Straße zu transportieren. Fußnote: Zum Bahnkonzern gehört auch DB Schenker, eine der weltweit größten Speditionen. Sabine Leidig.
Mora C hat beinhaltet, dass die Mitarbeiter Prämien dafür bekommen haben, dass sie Weichen, die nicht sozusagen permanent genutzt werden, melden, um die stilllegen zu können. Mit diesem Programm sind 40.000 Weichen im deutschen Bahnnetz stillgelegt worden, was jetzt dazu führt, und das macht sich immer mehr bemerkbar, dass es eben total schwierig ist, Ausweichstrecken zu befahren, Engpässe zu umschiffen. Und wenn es irgendwo klemmt, dann wirkt sich das leicht aufs ganze System aus. Also es ist eine Kapazitätsverkleinerung im ganzen Schienennetz.
Sparprogramme und Börsengang sind vor allem mit einem Namen verbunden, Hartmut Medon, Bahnchef von 1999 bis 2009. Selbst die Bundespolitik distanziert sich. Nicht nur von Medern und den Sparprogrammen, sondern auch von Entscheidungen im eigenen Haus.
Es war das Prinzip von Herrn Medern und der damaligen politischen Führung im Verkehrsressort, die Bahn zu privatisieren. Und zwar nicht in der Form, dass wir jetzt eine private Organisation haben, was ja, sondern regelrecht dem Kapitalmarkt zu unterwerfen. Und deswegen hat man natürlich Ausweichgleise, Überholgleise, alles herausgenommen aus dem Netz, was irgendwie Kosten verursacht, um die Bahn schlank und damit fit zu machen. Ich sage es mal vereinfacht, die Braut hübsch zu machen. Wir haben das geändert. Als ich 2009 mein Amt hier antrat, haben wir sofort umgestellt und gesagt, wir wollen die Bahn nicht privatisieren. Es wäre ein Irrsinn, es wäre falsch. Die Infrastruktur gehört unzweifelhaft eindeutig in öffentliche Hand und nirgendwo anders hin.
Besonders dramatisch ist es im Osten, wo eben noch 1994 eine viel, viel bessere Bahnversorgung da war, zumindest eine Grundstruktur als im Westen, wo eben schon früher diese Autobahn Platz gegriffen hat und man im Grunde davon ausgegangen ist, dass Bahn was Altmodisches ist, was niemand mehr braucht. Davon ist natürlich auch die breite Öffentlichkeit und auch die Bundespolitik inzwischen weg. Aber die Bahn hat sich von dieser Schieflage überhaupt noch nicht erholt.
Christian Mehrlein, der in Wirklichkeit anders heißt, ist Lokführer. Ausgebildet wurde er Anfang der 90er Jahre bei der Deutschen Reichsbahn.
Naja, es waren damals weiträumige Anlagen gewesen. Also ich kenne das von den Strecken, die ich befahren bin als Lehrling. Ja, es war alles weiträumiger gewesen, die Infrastruktur. War natürlich auch viel verschlissen, ist klar, ist natürlich auch Fakt, wie gesagt, viele veraltete Technik. Aber der Platz und die Kapazitäten waren da und das hat natürlich den Verkehr immens am Laufen gehalten. Ja.
Übernommen wurde er nicht, sondern kurz vor Auflösung der Reichsbahn und Gründung der Bahn AG, wie viele seiner Kollegen, vor die Tür gesetzt. Mehrlein suchte sich andere Jobs und verfolgte den Niedergang der Bahninfrastruktur von außerhalb.
Also es wurde, wie gesagt, alles zurückgebaut, es wurde eingespart, Strecken wurden zugemacht, es wurde auf Busverkehre umgeschwenkt. Viele Orte, wo gar kein Bus mehr fährt, wo die Leute also aufs Auto angewiesen sind. Ne? Viele Infrastruktur hätte irgendwo Potenzial gehabt.
10 Jahre später konnte Mehrlein wieder als Lokführer anfangen. Bei einem privaten Eisenbahnunternehmen, das Ausschreibungen im Regionalverkehr in Ostdeutschland gewann. Heute übrigens werden Lokführer bei jedem Bahnunternehmen in ganz Deutschland händeringend gesucht. 2018 mussten vermehrt Züge wegen Lokführermangel ausfallen. Teilweise konnten ganze Strecken tagelang nicht bedient werden. Hat auch das Image der Bahn als Arbeitgeber gelitten, nachdem sie Jahrzehnte nur stiefmütterlich behandelt wurde? Christian Mehrlein ist Lokführer aus Leidenschaft und spürt heute noch die Auswirkungen der vermeintlichen oder tatsächlichen Optimierung der Infrastruktur.
Also wenn ich auf Strecken fahre und dann sind vor mir, sag mal, andere Züge, die fahren, Güterzüge, ich muss dann also als schneller fahrender Regionalexpress hinterherfahren, muss natürlich öfters mal bremsen, langsamer fahren, weil der Güterzug natürlich nicht ausweichen kann auf einem Bahnhof vor mir, weil es keine Bahnhöfe mehr gibt. Es gibt nur noch zweigleisige Strecken halt. Ja, der nächste Bahnhof ist weiter weg und demzufolge auch die ganzen Ausweichgleise sind weiter weg. Man merkt auch schon, dass da ganz schön gespart wurde.
Wem gehört die Bahn, Herr Ferlemann?
Die Bahn gehört letztlich allen Bürgern dieses Landes. Wir sind diejenigen als Bundesverkehrsministerium, die das Eigentum halten und wahrnehmen. Aber letztlich gehört sie allen Bürgern.
Naja, formal ist es ja tatsächlich das größte öffentliche Unternehmen dieser Republik und gehört zu 100% der Bundesrepublik Deutschland. Das ist sozusagen die formale Eigentümerschaft. Wenn die Eigentümerversammlung der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft stattfindet, dann sitzt im Grunde der Verkehrsminister mit sich selbst zu Rate.
Wem gehört die Bahn, Herr Staus?
Na, juristisch und formell gehört sie dem Bund als 100%igem Eigentümer. Aber für uns als Eisenbahner gehört die Bahn den Kunden. Wir machen das nicht zum Selbstzweck, sondern Die Bahn hat eigentlich drei Zwecke. Einmal Mobilität der Menschen zu ermöglichen, das Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen, Prosperität damit auch zu schaffen für das Land und auch etwas für die Umwelt zu tun, die Klimaziele zu erreichen.
Michael Schrader steht auf den Gleisen des Bahnhofs Arendsee in der Altmark. Es ist der Mittelpunkt der Bahnstrecke von Salzwedel nach Wittenbergen. Der Bahnhof ist verwittert, die Schienen zugewachsen.
Wir haben jetzt hier drei größere Baustellen. Eine haben wir jetzt erstmal abgearbeitet, das ist die Alanbrücke. Da sind die angezündeten Schwellen gewechselt worden. Das haben sich Jugendlichen Spaß gemacht und haben wir mehrere Schwellen angezündet und haben da vielleicht auch gegrillt drauf. Jedenfalls haben wir diesen Schaden erstmal beseitigen können mit einer Gleisbaufirma. Das nächste ist eine Gleislücke, die wir bei Harpe haben, weil sie uns da beklaut haben. Metalldiebe, die haben uns da ca. 200 Meter Schiene geklaut. Wird jetzt demnächst auch angegangen. Aber eben das größere Problem, was wir hier haben, ist eben der Einschnitt in Arendsee. Da sind uns die Holzschwellen abgesoffen, weil die Bahngräben auch immer wieder Hochwasser führen bzw. nicht richtig abfließen können.
Michael Schrader ist örtlicher Betriebsleiter der Deutschen Regionaleisenbahn. Nachdem das Land Sachsen-Anhalt den Zugverkehr auf der eingleisigen Strecke 2004 abbestellt hat, schrieb die Deutsche Bahn die Strecke, an der sie nun nichts mehr verdienen kann, zur Übernahme durch Dritte aus. Das muss sie tun, bevor eine Strecke stillgelegt wird. Die Deutsche Regionaleisenbahn, eine Ausgründung aus dem Deutschen Bahnkundenverband DBV, hat die Strecke seitdem gepachtet. Gerhard J. Kurt, in Personalunion Präsident des Bahnkundenverbands und Geschäftsführer der Deutschen Regionaleisenbahn.
Um ein Eisenbahnunternehmen zu sein, gibt es gesetzliche Vorgaben und die sind sehr streng. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit ist aufgezwungen. Wir können also nur so arbeiten wie jede andere Bahn auch, aber wir müssen nicht so arbeiten wie die DB, weil wir kein Konzern sind. Wir können also viele Dinge vereinfachen. Auch die Betriebsvorschriften sind bei uns einfacher, weil wir die selber machen können. Die müssen wir dann vom Land genehmigen lassen. Aber es ist eben nicht vergleichbar mit einer DB-Strecke. Heißt aber auch, dass so eine Strecke natürlich dann auch nicht in dem Standard betrieben werden kann. Das heißt also, wir können nicht mit 100 km/h drüber fahren, aber bis 80 geht es also bei Nebenstrecken. Und das erreichen wir auch auf unseren Strecken teilweise jetzt schon.
Fast 800 Kilometer lang ist das Streckennetz der Deutschen Regionaleisenbahn. Es ist das zweitgrößte Streckennetz nach dem der Deutschen Bahn. Strecken in mehreren Bundesländern, die DRE von der Deutschen Bahn gekauft oder gepachtet hat. Strecken, die ohne die DRE heute nicht mehr existieren würden. Auf einigen Strecken findet wieder bestellter Personenverkehr statt, teilweise im Stundentakt. Auf anderen konnte die DRE einen bescheidenen Güterverkehr etablieren. Zwischen Wittenberge und Salzwedel ist es noch nicht so weit. Michael Schrader, der örtliche Betriebsleiter, deutet auf einen Stapel alter Holzschwellen, die im Bahnhof abgestellt sind.
Das sind jetzt Schwellen, die wir heute bekommen haben. Die sind gebraucht, aber im sehr guten Zustand. Die sind praktisch für den Bahnverkehr immer noch geeignet. Die sind mal aus Strecken ausgebaut worden, wo jetzt Betonschwellen reinkommen, beziehungsweise Strecken, die abgerissen werden.
Schrader muss mit bescheidensten Mitteln noch einiges erledigen rund um Arendsee. Der alte Zwei-Wege-Bagger, den ein befreundeter Eisenbahnverein zur Verfügung stellt, steht defekt im Bahnhof. Ehrenamtliche helfen, die Strecke vom Bewuchs freizuschneiden. Für Gleisbaufirmen hat die DRE nicht immer Geld. Gerhard Kurt hat trotzdem das Ziel, die Strecke sichern und irgendwann wieder Zugverkehr ermöglichen.
Der Arendsee ist eines der größten Ausflugsgebiete in Sachsen-Anhalt und ist nur auf der Straße erreichbar. Und natürlich, im Sommer stellen wir dann eben selber Züge hin, damit die Leute dann vom ICE-Bahnhof Wittenberge oder Uelzen eben dann an den Arendsee fahren können. Ne? Das sind so Dinge, wo wir dann Eigeninitiative ergreifen, was aber natürlich überhaupt nicht mit den Standards vergleichbar ist, die heute in der Eisenbahn üblich sind, also bis hin zu den Fahrzeugen auch. Wir fahren ja heute noch mit musealen Fahrzeugen.
Das langfristige Ziel der Deutschen Regionaleisenbahn, ein regulärer, vom Land bestellter Personenverkehr. Aber es geht erst einmal darum, die Strecke überhaupt befahrbar zu machen und ab und an tatsächlich zu befahren, um die Bahn wieder ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Der Bahnkundenverband plant sogar, für den Gelegenheitsverkehr selbst einen alten Triebwagen anzuschaffen, sagt Roger Behn vom Bahnkundenverband Altmark-Wendland.
Ja, das ist ein MAN-Triebwagen. So im Volksmund sagt man so eine Art Ferkeltaxe, wobei das ein relativ seltenes Modell ist. Da sind 36 oder 37 Stück nur von gebaut worden. 4, 5 sind noch betriebsfähig. Das alleine wäre schon ein Argument für Menschen, hier in die Altmark zu kommen, um allein mit diesem historischen Triebwagen fahren zu können. Und der andere Punkt, wir wären dann unabhängig von teuren Zugbestellungen Dritter, die oft keinen Lokführer mehr haben. Teilweise steht kein Triebwagen zur Verfügung und die Kosten sind einfach sehr hoch.
DRE-Geschäftsführer Kurz sagt, es gebe bereits Anfragen von Güterkunden, die nur darauf warten, auf der Strecke wieder fahren zu können.
Das ist dann eigentlich auch ein Druck, der dann in der Regel aus der Bevölkerung auch kommt oder von den Kommunen kommt, dass die sagen, na, was ist denn das für ein Blödsinn? Hier fahren am Ausflugsgebiet fahren Güterzüge durch und wir können da nicht fahren.
Die Strecke Wittenberge-Salzwedel schließt an beiden Enden an Hauptbahnen an und könnte damit Teil einer Verkehrsachse zwischen Norddeutschland und Berlin oder Halle-Leipzig sein. Noch allerdings ist es kaum vorstellbar, dass hier wieder Züge rollen. Aber wenn es so kommt, dann nur, weil sich einige Bahnenthusiasten mit den wenigen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln engagieren, allen Widerständen zum Trotz. Ein Triebwagen rumpelt über zugewachsene Gleise nach Klötze an der ebenfalls von der DRE gepachteten Strecke Salzwedel-Übisfelde. Auf Videomitschnitten der Sonderfahrt, die der Bahnkundenverband zu einem Volksfest organisierte, ist zu sehen, wie die Menschen staunend am Bahnsteig stehen und sich freuen, dass ihre Bahn wieder fährt.
Herzlichen Dank und für die Strecke alles Gute und möglichst immer unfallfreie Fahrt. Danke.
Zurück in Joachimsthal in Brandenburg, Ende November. Großer Bahnhof, noch 2 Wochen bis zur Wiederinbetriebnahme der Verbindung von Joachimsthal nach Templin, nach 12 Jahren. Bahnkundenpräsident Kurt übrigens hält es für ein Märchen, dass jeder Streckenstilllegung eine schlechte Nachfrage vorausging. Der Fehler liege oftmals bei Egoismen der Länder und der Landkreise. Darum hat es vielleicht auch Jahre gedauert, bis hier in der Uckermark wieder Züge fahren.
Bei der Bahnreform wurde dieser Topf Regionalisierungsmittel gegründet, damit die Länder den Regionalverkehr bestellen können. Und die Länder haben teilweise, also Brandenburg an der Spitze, diese Mittel kannibalisiert, indem sie sich Busse gekauft haben und die Bahnstrecken stillgelegt haben oder stilllegen ließen und eine Unterversorgung damit geschaffen haben. Und das ist die Kannibalisierung.
In Joachimsthal sind die entscheidenden Unterschriften getan. Alle 2 Stunden wird wieder ein Zug fahren mit gutem Anschluss nach Berlin. Zunächst auf Probe für 3 Jahre.
Ich bin sehr froh, dass uns das gelungen ist. Ich wünsche mir sehr viele Fahrgäste und zusammen sehr viele Fahrgäste auf dieser Bahnstrecke. Und ich wünsche unfallfreie und pünktliche Fahrt. Vielen Dank.
Sagt Brandenburgs Infrastrukturministerin.
Ich würde jetzt bitten, die Redner oder die Vertreter der Politik und der Bahnunternehmen noch auf dieser Wolke hier zu unterschreiben, damit wir die gleich.
Es hat nicht viel gefehlt und die Bahnstrecke von Joachimsthal nach Templin wäre von der Landkarte verschwunden. Das Land Brandenburg hatte lange Zeit kein Interesse an ihr und liebäugelte mit der Stilllegung. Die Bahn schrieb sie zur Übernahme durch Dritte aus. Der letzte Schritt vor der Stilllegung. Aber es fand sich ein Dritter. Die Regio Infra, ein regionaler Streckenbetreiber aus der Prignitz, der bereits andere Strecken von der Bahn übernommen und vermutlich gerettet hat. Regio Infra-Geschäftsführer Ralf Böhme.
Es war eigentlich schon 11:55. Und jetzt ging es darum, 11:55, sagen wir mal, nochmal zu gucken, was man vielleicht jetzt noch perspektivisch mit dieser Schieneninfrastruktur machen kann. Und haben zusammen mit der Region, mit den regionalen Akteuren hier vor Ort, mit den Landkreisen, beziehungsweise auch mit den kommunalen Gebietskörperschaften ein Konzept entwickelt, wie wir hier wieder Verkehr, Personenverkehr auf die Schiene bringen können. Und das war jetzt sozusagen quasi der Startschuss für ein neues Projekt, wo wir gucken, dass es in den nächsten Jahren auch erfolgreich wird.
Regio Infra betreibt die Strecke. Die Niederbarnimmer Eisenbahn übernimmt die Zugfahrten. Der Schülerverkehr soll von der Straße auf die Schiene. Alle ziehen mit, von Bürgermeistern bis Tourismusverbänden.
Da ist viel Enthusiasmus dabei. Wir sind natürlich alles Bahner und vor allem sind wir Bahner aus der Region, für die Region in der Region. Und das ist da, glaube ich, der große Unterschied. Und wir sind mittelständisches Unternehmen. Und wir versuchen mit diesen Voraussetzungen, die wir haben, mit relativ flachen Hierarchien, mit kurzen Entscheidungswegen, mit geringeren Overhead- und Allgemeinkosten, sagen wir mit diesen Möglichkeiten und mit unserem regionalen Engagement, was bei einem Staatskonzern nicht immer für die Fläche ja zu haben ist, versuchen wir halt die Akteure für so ein Projekt zu gewinnen.
Der Triebwagen ist losgefahren. Erstmals seit 12 Jahren fährt wieder ein Personenzug von Joachimsthal nach Templin.
Ja. So habe ich das auch signalisiert.
Mitarbeiter der Deutschen Bahn, dem alten Betreiber der Strecke und der Regio Infra, dem neuen, sind zum Lokführer gestiegen und erklären Besonderheiten der Strecke.
Das Schienennetz und die Stationen sind Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Entscheidungen, an welcher Stelle des Netzes in den Erhalt und Ausbau der Schieneninfrastruktur investiert wird, müssen durch den Bund, frei von Gewinninteressen privater Dritter, gefällt werden.
Was sich liest wie eine kleine Revolution, ist kein Statement des Bahnkundenverbands oder der Linksfraktion, sondern ein Auszug aus einem internen Dialogpapier des Bundesverkehrsministeriums. Das hat ein Zukunftsbündnis Schiene ausgerufen, das die Bahnreform entscheidender denn je korrigieren könnte. Staatssekretär Ferlemann.
Wir haben viele, viele einzelne Player in dem ganzen Spiel und die arbeiten in dem Sektor häufig aneinander auch ein Stück weit vorbei. Deswegen haben wir gesagt, wenn wir mehr Verkehr auf die Schiene bringen wollen und das effizienter machen wollen, müssen alle Beteiligten gemeinsam an dem Erfolg arbeiten. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen alle zusammen, die irgendwie mit Bahn zu tun haben, um die vielen unterschiedlichen Interessen unter einen Hut zu bringen und nach dem Motto, wie schaffen wir es, mehr Güter auf der Schiene zu transportieren? Wie schaffen wir eine Verdoppelung der Passagierzahlen auf der Bahn mit der Perspektive 2030? Wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir den Ausbau der Infrastruktur hin? Wie schaffen wir mehr Kapazitäten? Alle diese Fragen müssen gemeinschaftlich bearbeitet werden, damit wir im gesamten Schienensektor eine einheitliche Sprachregelung haben, wie wir den Sektor nach vorne bringen können.
Kommt jetzt der Durchbruch? Bereits Ende 2017 hatte der damalige Verkehrsminister Dobrindt dem weiterhin wachsenden Anteil am Straßengüterverkehr ein Maßnahmenpaket entgegengesetzt, nachdem die Bundespolitik jahrelang nur zugesehen hatte. Bahnsprecher Achim Staus.
Ich lasse mich nur ein Beispiel nennen. Die Schienenmaut für Güterzüge wird halbiert. Das heißt, der Schienengüterverkehr wird dann kostengünstiger. Jeder Güterzug muss ja für die Benutzung der Strecke Geld bezahlen. Das wird endlich so angepasst, dass wir den Güterverkehr wirtschaftlicher gestalten können.
Und auch die deutsche Regionaleisenbahn verspürt ungeahnten Aufwind. Denn sie war bisher von finanziellen Beteiligungen des Bundes zum Ausbau ihrer Strecken ausgeschlossen. Von der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung profitierte nur die bundeseigene Deutsche Bahn. Im Dialogpapier Schienenpakt des Verkehrsministeriums steht nun:
Für aktuell nicht förderfähige Strecken plant das Verkehrsministerium, zielgerichtet weitere Fördermöglichkeiten zu schaffen. Zum Beispiel für regionale Schienenstrecken.
Wenn das jetzt greift, was er jetzt hier losgetreten hat, dann werden die Länder von diesen Dingen erstmal entlastet. Das heißt, der Bund würde die Verkehrswege mitfinanzieren. Es sollen Fördermöglichkeiten geschaffen werden. Und wenn diese Finanzierung dann steht, dann sehe ich auch große Chancen, dass zusammen mit dem Masterplan Güterverkehr, dass die Strecken wieder belebt werden, weil der Güterverkehr auf der Schiene für bestimmte Gutarten wäre nach dem Masterplan unschlagbar billiger. Also Sie haben Schüttgüter, Flüssigstoffe und Holz auf der Schiene dann billiger als auf der Straße. Das kann die Straße nicht mehr leisten.
Und dann wollen wir das ehrgeizige Ziel verwirklichen, tatsächlich die Schiene zum Verkehrsmittel des 21. Jahrhunderts zu machen.
Und vielleicht wird die Bahn des 21. Jahrhunderts ja auch wieder die Bahn der Arendseer, Klötzer und Milmersdorfer.
Wem gehört die Bahn? Eine Abrechnung nach 25 Jahren Bahnreform. Das war das Feature von Thilo Schmidt. Die Regie hatte Roman Neumann, an der Technik saß Hermann Leppich. Es sprach der Autor.